In der Lesung, da haben wir schon den Anfang vom Epheserbrief gehört und der Predigtext für heute Morgen, der schließt direkt daran an. Er steht im Epheserbrief Kapitel 1 in den Versen 15 bis 20 und ich lese uns diesen Text nach der Übersetzung der Guten Nachricht Bibel. Dort steht: Weil das so ist und weil ich von eurem Glauben und eurer Liebe gehört habe, dem Glauben, der durch Jesus, den Herrn, in euch lebt und der Liebe zu allen Christen, darum danke ich Gott unermüdlich für euch, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke. Und ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, so dass ihr ihn und seine Heilsabsicht erkennen könnt. Eröffne euch das innere Auge, damit ihr seht, welche Hoffnung er euch gegeben und zu welchem großartigen Ziel er euch berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch in der Gemeinschaft der heiligen Engel bestimmt hat. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckt und in der himmlischen Welt an seiner rechten Seite setzte. Dort thront jetzt Christus über allen unsichtbaren Mächten und Gewalten, über allem, was irgend Rang und Namen hat in dieser Welt und auch in der kommenden. Alles hat ihm Gott unterworfen, ihn aber, den Herrn über alles, gab er der Gemeinde zum Haupt. Die Gemeinde ist sein Leib, er, der alles zur Vollendung führen wird, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Soweit dieser Text aus dem Epheserbrief. Der Brief an die Epheser hat keine konkrete Gemeinde als Adressaten, ist nicht direkt an eine spezielle Gemeinde gerichtet, sondern an alle in Ephesus, also wohl mehrere Gemeinden, die unterschiedliche Situationen natürlich auch erlebt haben. Also Gemeinden, die in der Gegend von Ephesus zu Hause waren. Dadurch geht der Epheserbrief auch nicht speziell einige Probleme oder Fragen ein, die speziell in konkrete Situationen herauskommen, sondern er bleibt bei einer sehr allgemein gehaltenen Aussage. In unserem ersten Teil des Briefes redet Paulus über das rettende Handeln Gottes zugunsten der heidnischen Völker und greift dies in unserem Text ganz besonders nochmal auf. Und zwar ganz besonders in Bezug auf die Empfänger seines Briefes, die ja auch ursprünglich Heiden waren. Paulus hat über die Christen in Ephesus viel Gutes und ihren Glauben an Jesus gehört. Und über ihre Liebe auch zu anderen, auch das hat er viel Gutes drüber gehört. Und er führt das auf das Wirken Gottes in der Gemeinde zurück. Und so steigt er mit seinem großen, überschwänglichen Dank an Gott ein. Für Paulus ist der Glaube, den ein Mensch hat, keine Sache von Interesse, von Neigung oder Geschmack. Es hat für ihn auch nichts damit zu tun, ob man in einem Umfeld aufgewachsen ist oder es hat auch nichts mit der Kultur zu tun, in der man aufgewachsen ist. Sondern Glaube ist für Paulus ein Geschenk Gottes, bei dem sich Gott an den Glaubenden selber hingibt und schenkt. Es geht da nicht um Meinungen und Ansichten, die man vielleicht vertritt, sondern um Begegnungen mit Gott. Ihm selber kennen, einer Begegnung, der man sich nicht verschließt, sondern die man einfach zulässt und erlebt und genießt. Glauben heißt, eine persönliche Beziehung mit Gott zu haben, weil man sich von Gott damit eben beschenken lässt. Und so dankt Paulus Gott dafür, dass er auch den Ephesern dieses Geschenk gemacht hat und geht gleich in eine Bitte dazu über, nämlich dann dieses Geschenk auch wirklich ganz zu entfalten, immer wieder neu. Den Glauben, vielleicht wenn er noch jung ist oder auch wenn er vielleicht im Stocken gekommen ist, weiter wachsen zu lassen. Der Anfang im Glauben soll nun auch zu einem geistlichen Leben heranreifen, immer größere Früchte tragen. Und genau darum bittet Paulus, weil er weiß, dass auch dies eben dafür verantwortlich ist, dass das auch wieder ein Geschenk Gottes für die Gemeinde ist. Auch das Miteinander in der Gemeinde ist Geschenk Gottes. Das ist so wie bei einer Wasserleitung. Sie gibt Wasser an andere weiter und es sprudelt nur aus sie heraus, nur aus einem Grund, weil auf der anderen Seite Wasser hineingelassen wird. Sie ist selbst Empfänger. Sie empfängt das, was sie weitergeben kann. Und sie kann nur das weitergeben, was selber eingespeist worden ist auf der anderen Seite. Natürlich hängt es auch davon ab, ich habe schon mal das Beispiel mit dem Ventil gebracht, wenn ich mein Ventil öffne oder schließe, Aber grundsätzlich kann ich das Ventil noch so oft öffnen oder schließen, wie ich will. Es bleibt davon abhängig, dass die Leitung selber Wasser empfängt. So ist das auch beim Glauben. Man muss selbst für den Glauben offen sein. Man muss sich für das Wachstum im geistlichen Leben öffnen, damit man es selbst wirklich erleben kann. Aber trotzdem produziert man es nicht selber. Man kann es nicht selbst schaffen. Es bleibt immer Geschenk, das wir von Gott erhalten. Und deswegen ist das ganz interessant, dass Paulus hier nicht Wachstum einfordert von den Ephesern, nicht sagt, ihr müsst jetzt geistliches Leben bringen und sagt einfach nicht nur, das ist jetzt eure Aufgabe, sondern er bittet grundlegend Gott darum, dass er es ihnen schenkt. Und genau darum geht es in diesem Abschnitt. Der erste Schritt ist immer das Gebet. Bitten auch wir darum, dass Gott uns selbst, unserer Gemeinde und auch anderen immer wieder dieses Geschenk macht. Das Geschenk des Glaubens und des Wachstums im Glauben. Damit geistliches Leben entsteht und weiter wachsen kann. Das Gebet ist hierbei für uns als Gemeinden immer wieder eine ganz wichtige Grundlage, damit jeder Einzelne persönlich und auch wir als Gemeinde wachsen können. Und Paulus bittet hier ganz besonders um drei Elemente des geistlichen Lebens, nämlich die Erkenntnis, das Vertrauen und die Hoffnung. Als erstes die Erkenntnis. Paulus bittet in Vers 17, ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr ihn und seine Heilsabsichten erkennen könnt. Gerade die Erkenntnis im Glauben, also das richtige Wissen über Gott und seinen Willen, das wird ja als besonders herausragend empfunden. Da hat jemand was von Gott verstanden. Er hat begriffen, was Gott sagen möchte uns Menschen oder auch einem ganz persönlich. Er hat vielleicht sogar etwas verstanden, was viele nicht so leicht verstehen. Natürlich gibt es viele Menschen, die irgendwie über Gott reden, die sich von ihm irgendwie ein Bild machen, die Ansichten übernommen haben, die vielleicht sogar viele Bücher gelesen haben. Aber das heißt noch nicht, dass sie den christlichen Gott, den Vater im Himmel, der in Jesus Christus in die Welt gekommen ist, auch wirklich verstanden haben, also ihn wirklich erkannt haben, begriffen haben, wer er ist. Manchmal wird gedacht, durch ein besonders christlich geführtes Leben wird man von Gott mit solcher Erkenntnis belohnt. Aber das ist doch sehr leistungsbezogen gedacht. So als wenn man durch genug eigene Anstrengung Gott begreifen und seine Absichten erkennen könnte. Die Dimension, in der sich Gott bewegt, ist für uns Menschen nicht zugänglich. Als Mensch können wir Gott eigentlich gar nicht erkennen oder begreifen, es sei denn, er macht sich für uns erkennbar. Genau das steht hier im Hintergrund bei Paulus, denn er fordert die Epheser ja nicht auf, von sich aus diese Erkenntnis zu erarbeiten. Er erwartet solche Erkenntnis nicht von ihnen, sondern er wendet sich bittend an den, der es als einziger geben kann. Er bittet Gott, den Ephesern dieses Geschenk der Erkenntnis zu machen. Sie sollen durch Gottes Geist diese Weisheit erhalten und den Einblick in Gottes Pläne für die Welt oder für die Gemeinden, das, was auf sie zukommt. So wie das Paulus zum Beispiel auch im Korintherbrief deutlich macht, dass es eben unterschiedliche Gaben gibt und die Menschen, die sie haben, nicht unterschiedlich wertvoll sind, sondern es allein in Gottes Hand liegt, wem er was wann gibt. Es liegt an seinem Willen, er verteilt es. Und genau darum geht es Paulus hier auch. Hat jemand mehr Erkenntnis im Augenblick, so liegt es allein daran, weil Gott es ihm so gegeben hat. Nicht daran, dass er besser wäre. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass Gott sehr viel daran liegt, dass wir auch ein bisschen uns darum bemühen. Es ist ihm nicht egal, dass er hofft, dass sie durchs Ausstreuen irgendwie plötzlich da ist. Er will schon richtig verstanden werden, richtig erkannt werden. Und es ist nicht beliebig, wie wir über Gott denken. Er ist kein undefinierbares höheres Wesen oder hat einen undefinierbaren Plan für uns. Gott ist so, wie er ist und nicht anders. Und damit wir ihn richtig erkennen können, stellt er sich eben vor in seinem Wort der Bibel. In Jesus Christus können wir erkennen, wie er sich als Mensch für uns anfassbar gemacht hat. Vorstellbar, wie er in unsere Vorstellung besser hineinpasst. Seine Worte, seine Taten, seine Botschaft beschreiben uns letztlich, wie Gott wirklich ist. Deswegen ist diese direkte Begegnung mit Jesus auch so wichtig. Ist der Schlüssel zur Erkenntnis. Durch ihn begegnen wir Gott und lernen wir auch von ihm selbst, wie Gott ist. Durch ihn verstehen wir Gott. Jesus sagt ja einmal, wer mich sieht, der sieht den Vater. Aus der Distanz ist Gott nie begreifbar. Er bleibt theoretische Vermutung. Erst wenn ich mich auf die Nähe zu ihm einlasse, auf die Beziehung, dann kann ich verstehen. Wer Gott also wirklich kennenlernen will oder tiefer kennenlernen will, lässt sich immer wieder neu auf die Beziehung mit Jesus ein. Denn durch den Glauben begegnen wir ihm. Er lässt sich verstehen und er schenkt die nötige Weisheit in einer Situation und Einblick in das, was er damit vorhat. Deswegen stell dich daher vielleicht auch wieder ganz neu auf die Begegnung mit Jesus ein. Bitte Gott um die Erkenntnis, dir zuerst sich selbst und dann auch seinen Willen zu zeigen. Für dich selbst und für andere. Das Lesen in der Bibel ist natürlich eine wichtige Grundlage dafür. Noch wichtiger ist aber, die Offenheit für die Begegnung mit Jesus in seinem Wort zu haben. Vielleicht durch ein Gebet, dass ich sage, Herr, zeig mir in deinem Wort, was du mir sagen willst. Wie du mein Leben verändern willst, wie du dich darin zeigen möchtest. Das Zweite, um das Paulus hier betet, ist das Vertrauen. Das Vertrauen wird hier eigentlich gar nicht direkt erwähnt. Paulus nennt es nicht als Wort, aber es geht ihm darum. Er bittet Gott darum, uns das innere Auge zu öffnen, damit wir sehen können, wie überwältigend groß seine Kraft ist, mit der er uns beisteht. Der Glaube an Gott bedeutet ja, ihm zu vertrauen, sich auf ihn zu verlassen, ihm zu glauben, dass er wirklich für mich da ist und dass er alles machen kann. Und Paulus bittet hier für Christen, also für Menschen, die bereits an Gott glauben, die ihm schon längst vertrauen, so wie wir. Und trotzdem bittet er noch einmal, dass sie das Vertrauen von Gott eben geschenkt bekommen. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns den Glaubenden wirkt. Vers 19. Gott hat eben nicht nur alle Macht auf Erden, sondern er will die auch für uns einsetzen. Er kann alles tun und es gibt nichts, was außerhalb seiner Möglichkeit liegen könnte. Christus hat er damit ja sogar vom Tod auferweckt, hat ihm seinen Platz im Himmel geschenkt. Wir wissen das. Als Christen bekennen wir das. Aber wenn es um persönliche Situationen geht, wenn sie vielleicht ausweglos erscheinen, wenn Wege für uns vielleicht unbegehbar aussehen, wenn Veränderungen als unmöglich von uns eingestuft werden, wenn es uns persönlich betrifft, dann wird es nicht selten auch für uns Christen plötzlich sehr schwer, mit dieser Allmacht Gottes wirklich zu rechnen. Obwohl das ja im Vergleich zur Schöpfung der Welt oder der Auferweckung Jesu doch eigentlich viel leichtere Aufgaben für Gott sind. Das soll keineswegs unsere Probleme kleinreden. Keineswegs. Die sind zum Teil sehr heftig. Aber wir sollten die viel größere Macht, die dem gegenübersteht, die Macht, die Gott hat, immer wieder in den Blick bekommen. Vielleicht geben wir ja auf, weil wir unsere eigenen Grenzen sehen und sie dann zu schnell auf Gott übertragen. Da gibt es Ängste, die uns richtig gefangen nehmen können. Die machen uns weiß, dass eine Situation eben nicht zu bewältigen sei. Der scheint verfahren, unabänderlich. Und dann verschwindet unser Vertrauen auf die Möglichkeiten Gottes und darauf, dass seine Kraft wirklich größer ist und alles bewirken könnte. Egal, was da kommen mag. Wir trauen uns nicht darauf zu verlassen, uns darauf zu verlassen, sondern haben es letztlich doch lieber in der Hand. Wir wollen nicht zu viel Vertrauen investieren, weil wir Angst vor Enttäuschung haben. Dann gehen wir vielleicht einer Situation aus dem Weg, vermeiden eine Chance, wo wir unser Vertrauen auf Gott auf die Probe stellen können, wo sich Gott uns gegenüber als vertrauenswürdig erweisen kann. Und damit verhindern wir nicht nur unser Vertrauen, sondern auch die Erfahrung, wie er sich darin bestätigt und beweist. Wenn wir vielleicht nicht bereit sind zu vergeben und einen Neuanfang zu wagen, wenn unsere Sorgen nicht, wenn wir die nicht loslassen wollen, wenn wir selber lieber alles in die Hand nehmen, also selbst in die Hand nehmen, wenn wir uns bereits vielleicht selbst aufgegeben haben und meinen, uns oder die Umstände kann nichts mehr verändern, dann haben wir Gott wahrscheinlich schon längst als Hilfe ausgeschlossen. Dann rechnen wir nicht mehr damit, dass er wirklich helfen kann. Wir vertrauen nicht mehr auf seine Möglichkeiten. Und das gilt auch für uns Christen. Da gibt es immer wieder Situationen, die schnell den Blick auf Gottes Macht trüben und rauben können. Und der Ausweg aus solch einer Situation beginnt mit dem Gebet, mit der Bitte, wie Paulus sie hier vormacht. Herr, bitte schenk mir neues Vertrauen. Zeig mir neu, dass du tatsächlich diese Macht hast. Paulus formuliert es hier etwas anders und für die anderen. Gott, öffne euch das innere Auge, damit ihr seht und begreift, wie überwältigend groß seine Kraft ist, mit der er an uns wirkt. Das Gebet, Herr, schenk mir Vertrauen, gehört manchmal so selbstverständlich zum Glauben, wie das Bekenntnis, dass man vertraut. So wie ein Mann Jesus einmal bat, Markus 9, hilf meinem Unglauben. Auch das ist ein mögliches Gebet. Vertrauen wir auf Gott und seine Macht in jeder Situation unseres Lebens. Und wenn uns oder auch anderen das schwerfällt, dann bitten wir ihn doch, uns und anderen dieses Vertrauen zu schenken. Denn das Vertrauen beginnt letztlich mit einer Entscheidung. Mit der Entscheidung, sich deswegen an Gott zu wenden. Das beschreibt es Paulus auch, wenn er vom inneren Auge spricht. Er meint damit das Zentrum des Menschen, so hat man es damals verstanden. Das Zentrum, was Entscheidungen getroffen hat. Was den Blick ausgerichtet hat. Also auch der Entschluss, vertrauen zu wollen und zu sagen, ich baue jetzt auf diese Zusage Gottes, auf diese Hilfe Gottes. Und sich damit auch an Gott zu wenden und sagen, hey, wo bist du? Wo bist du mit deiner Kraft? Ich will mich darauf verlassen. Als drittes die Hoffnung. Der Blick des inneren Auges geht auch auf das, was uns künftig erwartet. Paulus bittet darum, dass es sich für die Hoffnung öffnet, die Gott uns gegeben hat. Gott hat ja durch den Tod Jesu am Kreuz, durch seine Macht, den endgültigen Tod besiegt. Und damit für alle, die an Jesus Christus glauben, den Weg in die Ewigkeit geschaffen. Damit fällt die Begrenztheit unseres Lebens weg. Und auch die Last, dass letztlich in diesen 70 Jahren vielleicht hier irgendwie alles geschafft werden muss, dass es darauf ankommt. Das Leben ist eben nicht alles. Und deswegen müssen wir auch darin nicht alles schaffen, erleben oder leisten, denn das Wichtigste kommt erst noch, die ewige Gemeinschaft mit Gott. Wir Menschen sind für die Beziehung mit Gott geschaffen. Und das ist unser Sinn. Ob unser Leben nun sozusagen erfolgreich bzw. zufriedenstellend abgelaufen ist, das hängt dann damit davon ab, ob es in diesem Sinne auch gelebt wurde. Ob es ein Leben in der Beziehung mit Gott war. Denn darin finden wir Erfüllung und Glück, weil wir dafür geschaffen sind. Genau das ist ja auch das Leben, was uns Gott für die Ewigkeit geschaffen hat, was uns Jesus verheißen hat. Wer an Jesus glaubt, wird die Ewigkeit in der engen Beziehung mit zu Gott verbringen. Diese Beziehung gehört zu uns. Und nichts wird mehr daran, das mehr verhindern können, diese Sinnerfüllung zu erleben, dort anzukommen. Und diese Verheißung zeigt uns schon vor, wie unser Leben ausgehen wird, nämlich mit einem guten Ende. Das Bangen, die Sorge, wie die Zukunft, unser ganzes Leben verlaufen könnte, was daraus wird, haben dann viele ihre Schrecken verloren, weil das Happy End feststeht. Und diese Hoffnung ist aber nicht nur etwas für später, sondern sie soll unser Leben entscheidend heute schon mitprägen. Sie kann es zumindest. Diese Perspektive für unsere Zukunft hinterlässt nämlich eine wohltuende Gelassenheit in der Gegenwart. Denn oft erhoffen wir uns doch von bestimmten Dingen etwas Wichtiges oder Entscheidendes für unser Leben. Sie sollen auf irgendeine Weise unser Leben bereichern oder ausfüllen, sinnerfüllend machen. Wir hoffen uns da etwas, was aber die meisten dieser Dinge gar nicht wirklich erfüllen können. Sie können das nicht leisten. Sie haben gar nicht die Kraft dazu. Sie vertrösten höchstens, aber enttäuschen dann doch oft. Die Hoffnung, die uns Gott aber mit der Ewigkeit schenken will, füllt unser ganzes Sehen, unser ganzes Leben aus. Deswegen brauchen wir dann eigentlich gar keine anderen Dinge mehr dafür. Und wir können die anderen Dinge viel gelassener nehmen und genießen auch. Viel besser genießen als Zuckerguss sozusagen, ohne überhöhte Erwartung darauf, dass wir sie daran knüpfen, dass wir sie als Geschenke Gottes sehen und annehmen. Aber auch diese Hoffnung kann man nicht wirklich erarbeiten. Man kann sie nicht selber produzieren. Sie muss von außen kommen. Nur von dem, der es garantieren kann. Sie kommt als Geschenk Gottes von außen, so wie die Erkenntnis und das Vertrauen. Und daher ist auch hier wieder das Gebet die Grundlage, indem ich zum Beispiel bete: Herr, öffne du mir die Augen für diese Verheißung. Öffne du mir das Herz, dass diese Hoffnung tief in mich eindringt für dieses Leben. Dass sie mich prägt und dass ich daraus lebe. Erkenntnis, Vertrauen und Hoffnung sind drei sehr wichtige Dinge des christlichen Glaubens, sehr grundlegend. Und nichts davon kann man selber produzieren oder schaffen oder erarbeiten. Aber Gott gibt sie als Geschenk. Wir brauchen ihn nur darum zu bitten. Deswegen lasst uns das auch tun. Gott immer wieder neu bitten um Erkenntnis, um Vertrauen, um Hoffnung. Und insgesamt um geistliches Leben, dass er das schenkt, uns persönlich, unserer Gemeinde und unseren Freunden. Amen.